Weihnachtsgeschichte. Als Josef von des Hügels Rand das Städtlein liegen sah, drückt er Marien still die Hand und sprach: Dein Ziel ist nah, komm, lehn dich, gleit es mir sonst aus. Behutsam ging's zu Tal, war vor der Stadt ein Herbergshaus, daneben lag ein Stall. Der Wirt erschien, war wenig froh: Ihr kommt zu guter Letzt, im Stall gibt's eine Schütte Stroh, die Betten sind besetzt. Doch seid ihr drüben ganz allein, euch stört kein fremder Gast. Beim Ochsen und beim Eselein ist warm die Winterrast, sprach Josef. Nun, wir wollen sehen, da bat Maria: Lass, ich darf nicht länger draußen stehen, mir deucht, ich läge bass. Der Wirt schloss auf, schlug Licht und gab dem Mann das Schlüsselbund. Maria warf den Mantel ab und legte sich zur Stund. Sprach Josef: In der Dämmerung, wie funkelt dein Gesicht und hast der Sorgen doch genug? Sie sprach: Ich fürcht mich nicht. Ich fühl im Voraus alle Pein verwunden und versüßt. Und sollte es hier im Stalle sein, dass ich ihn bündeln müsst und hießen Ochs und Esel mir willkommen meinen Gast, noch dünkt mich diese Hütte hier so schön wie kein Palast. Lass lieber mich ein Weilchen ruhen. Wenn's Zeit ist, ruf ich dich. Und Josef ging auf leisen Schuhen und horchte vor der Tür. Da Josef vor der Türe stand, sieht er mit einem Mal ein Leuchten wundersam entbrannt und hörte süßen Schall. Grad überm Stalle stand der Stern blank, wie er keinen sah, und in den Lüften nah und fern erklang das Gloria. Und sieh, schon kamen unverweilt, so meldet uns die Schrift, mit Hund und Herden hergeeilt die Hirten von der Trift. Mit Kind und Ingesind der Hauf wollt schauen, was dort geschehen, und riefen: Fremder Mann, mach auf, dass wir das Kindlein sehen. Uns hat ein Bote kundgemacht mit andern Sonderzahl, dass unser Herr um Mitternacht hier Herberg nahm im Stall. Und Josef ging hinein und ließ die Tür gelehnt, und sieh, ein Glanz war's wie vom Paradies, und in dem Glanz Marie. Die Mutter lag auf beiden Knien vor Krib und Kindelein, davon viel hellere Freude schien, denn Sonn und Mondenschein. Nach drang die Schar und kniet im Nu und huldigte dem Kind. Und Engel flogen ab und zu mit Düften so gelind, als müssten Blumen allerhand im Schnee gewachsen sein. Und wo die Schindeln klafften, stand der Stern und sah herein. Und sei dem Höchsten Lob und Dank, scholl droben vom Gezelt, und Fried auf Erden der Gesang. Und Gott war in der Welt. Wir wollen noch mal zusammen singen.
Liebe die Gemeinde, die Weihnachtszeit ist eine ganz besondere Zeit. Das haben wir alle mitbekommen und wenn man ins Fernsehprogramm schaut, dann wird das ganz besonders deutlich. Zur Weihnachtszeit ist Romantik angesagt. Und einen romantischen Film gucke ich recht gern und wiederholt, nämlich E-Mail für dich. Und in dieser rührenden Geschichte, wo sich ein Paar trifft, sich per Internet vereinbart, um sich dann schließlich in einem Café zu begegnen, ja, nicht so ganz, denn diese Verabredung hat ein geheimes Zeichen, ein Erkennungszeichen. Eine Rose liegt im Café auf dem Tisch und der junge Mann, der nun hier seine Angebetete treffen soll mit aufgeregtem Herzen, sieht die rote Rose auf dem Tisch liegen, engelsgleich, die Frau seines Herzens dahinter, aber er traut sich nicht herzuzutreten. Und so kommt es, wenigstens an dieser Stelle, in diesem sehr romantischen Film, nicht zum Happy End. Aber wenn ihr Zeit findet, dann schaut ihn euch einmal an. Erkennungszeichen. Das ist ein Thema und das ist die Frage, die auch bei der Geschichte von der Geburt Jesu eine wesentliche Rolle spielt. Nämlich die Frage, woran sollen wir den Messias erkennen? Was ist dein Zeichen? Ein unverwechselbares Zeichen. Vielleicht habt ihr euch einmal am Bahnhof verabredet mit einer Person, die ihr nicht kennt. Dann habt ihr vielleicht eine Nelke im Knopfloch oder nicht ganz so romantisch eine Zeitung unter den Arm geklemmt. Und die Erwartung ist, an diesem Erkennungszeichen werden wir einander erkennen, auch wenn wir bisher einander ganz fremd waren. Woran erkennen wir den Erlöser? Diese Frage stellten sich die Menschen zur Zeit Jesu. Es war eine Zeit des Umbruchs, es war eine Zeit großer Erwartung. Viele traten auf und verwiesen auf sich und sagten, in mir zeigt sich jetzt etwas Neues und Entscheidendes. Es war eine religiös sehr aufgeladene Zeit, vielleicht vergleichbar der unseren. Und die Frage der Frommen, die Frage der Juden war, wer ist denn der Erlöser und woran sollen und werden wir ihn erkennen? Es gab eine große Erwartungshaltung an den Erlöser, an den Messias. Man kannte die Verheißungen aus dem Alten Testament und man erwartete einen Messias vergleichbar dem großen König David. Ein König voller Weisheit, ein König mit Pracht und Stärke, ein König, der ein weites Reich wiederherstellen würde und der das Volk Israel befreien würde von der Vorherrschaft der Römer, befreien würde von den Umtrieben des Herodes, diesem schäbigen Politiker. Und auch darin war diese Zeit der unseren vergleichbar. Man hoffte auf einen Leiter, auf einen Führer, auf einen Politiker, der nicht einfach hinging und mit einem Federstrich ganze Bundesverfassungsgerichte absetzte, wie wir das gerade in Polen erlebt haben. So war die Erwartung, einer, der gerecht sei, einer, der etwas täte fürs Volk, einer, der unbestechlich wäre. Und woran wird man ihn erkennen, diesen Messias-König? Johannes der Täufer, der mit Jesus auftrat, zeitgleich mit ihm wirkte, hat einmal gesagt, wenn dieser Messias erscheint, dann werde ich nicht würdig sein, ihm die Schuhriemen zuzubinden. Ein starkes Bild. Denn um Schuhriemen zu binden oder die Sandalen zu schnüren, muss man sich in den Staub werfen. Und Johannes sagt, ich werde nicht würdig sein, in den Staub vor diesen Messias zu fallen, vor diesen Erlöser, um ihm nur die Schuhriemen zu lösen und zu binden. Johannes der Täufer weist auf Jesus hin und er hat eine Erwartung an diesen König. Er hat diese Erwartung, dass er das Reich Gottes aufrichten wird, dass Freiheit kommen wird und Erlösung für die Unterdrückten. Er hatte vielleicht die Erwartung, dass die Römer aus dem Land vertrieben wurden und Herodes sein Schreckensherrschaft beendet würde. Diese Willkürherrschaft, unter der das ganze Volk litt. Und er, Johannes, auch. Denn Johannes war von Herodes inhaftiert worden und in den Kerker gesteckt worden. Und davon lesen wir in der Bibel im Matthäus 11. Und diese Verse 1 bis 6 aus diesem Kapitel lese ich einmal vor. Jesus beendete seine Anweisung an die 12 Jünger. Dann ging er von dort weiter, um in den umliegenden Städten zu lehren und die gute Nachricht zu verkünden. Johannes saß im Gefängnis. Dort hörte er von den Taten des Christus und deshalb schickte er seine Jünger zu Jesus und ließ ihn fragen: Bist du der, der da kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Jesus antwortete ihnen: Geht und berichtet Johannes, was ihr hört und seht. Blinde sehen und Lahme gehen. Menschen mit Aussatz werden rein und Taube hören. Tote werden zum Leben erweckt und Armen wird die gute Nachricht verkündet. Und freuen, glückselig ist, wer sich nicht von mir abbringen lässt. Bist du es, der da kommen soll, oder sollen wir auf einen ganz anderen warten? Die Frage ist berechtigt. Denn Jesus erfüllte die Erwartungen der Menschen damals nicht und er kam auch nicht mit der Nelke im Knopfloch, sodass ihn jeder sofort erkannte als den verheißenen Messias, den Sohn Gottes. Die Offenbarung Gottes war verborgen, so verborgen, wie wir das an diesem Abend feiern, an dem Heiligabend. Ein Kind in der Krippe liegend. Vor 5 Tagen bin ich Opa geworden. Und da ist mir etwas bewusst geworden. 3 Kilo Leben auf der Hand. Und das soll der Messias sein? Das ist die Botschaft der Weihnachtsgeschichte. 3 Kilo Leben in der ausgestreckten Hand. Und die Botschaft des Evangeliums ist: So kam Gott in seinem Sohn Jesus Christus zur Welt. Das ist nun wirklich alles andere als die erwartete rote Nelke im Knopfloch oder die rote Rose oder die Zeitung unter den Arm geklemmt. Das sollst du, der Messias, sein? Offenbarung Gottes zeigt sich zu Anfang wie im späteren Leben absolut überraschend. Offenbarung Gottes zeigt sich am Leben Jesu selbst und dazu gehört, dass er als ein Kind kommt, als ein Säugling, ohnmächtig und bloß. Und später hat sich Jesus nicht beirren lassen. Er hat den Menschen angeschaut und er hat von den Menschen gewusst, diese Menschen brauchen Hilfe und sie brauchen nicht Verurteilung. Und es gab viele, die ihn drängten, doch aufzuräumen, die Klartext zu sprechen, die Menschen zu verurteilen. Aber Jesus wusste, diese Menschen brauchen Hilfe, sie brauchen Erlösung, sie brauchen nicht Verurteilung. Und die vielen unter uns, die sich heute schon schlecht genug fühlen, denen sagt das Evangelium nicht, es geht noch eine Stufe tiefer. Jesus lässt sich nicht beirren. Ich bin gekommen, denn Menschen brauchen Hilfe. Ich bin gekommen, so haben wir es gelesen und so lässt es Jesus dem Johannes ausrichten und auch uns. Ich bin gekommen, um zu heilen und aufzurichten, sehen zu machen und Worte der Hoffnung zu sprechen. Ich bin gekommen, Worte der Hoffnung zu finden, die euch berühren, die wohltun, die aufrichten und stark machen. Und am Ende seiner Aufzählung sagt Jesus: Und Armen wird das Evangelium verkündet. Wenn ich richtig sehe, werden die meisten von uns sagen: Nun ja, arm bin ich nicht. Das Evangelium gilt mir nicht, denn ich bin relativ wohlhabend. Aber die Armen, die ja angesprochen sind, sind einerseits die Armen, wie zum Beispiel die Flüchtlinge unserer Tage. Jesus selber war ja auch einer, der gleich zu seines Lebensbeginn auf der Flucht war und arm war seit Zeit seines Lebens. Aber die Armen, die im Evangelium angesprochen sind, sind auch die Armen im Geist, sind die Armen, die glauben, alles zu haben und doch nichts haben, sind die Armen, die verzweifeln in ihrer Seele, in ihrer Einsamkeit und verzweifeln vielleicht auch daran, weil sie diesen Gott nicht kennen und nicht finden. Ihnen, sagt Jesus, bin ich gekommen, das Evangelium zu verkünden. Und was ist das Evangelium? Es ist das, was wir anfangs schon sagten. Gottes Sohn als Kind geboren, so beginnt diese Geschichte. Und dann als Mensch gelebt, so wie wir leben, mit allem, was dazugehört, mit Höhen und Tiefen, mit Freude und mit Angst. Und von dieser Angst erleben wir dieser Tage auch genügend. Und viele von uns spüren diese Verunsicherung vor dem Jahr 2016 und fühlen die Angst, die da in uns aufsteigt. Was wird kommen und was kommt da noch alles auf uns zu? Und die Botschaft des Evangeliums ist, das Kind geboren, als Mensch gelebt und groß geworden und als Messias gestorben. An Jesus, so erzählt es also die Bibel, führt kein Weg vorbei. Nun sagen einige, das Evangelium, das ist doch viel zu weich, vor allem dieses Weihnachtsevangelium, das ist so unglaublich süßlich. Und vielleicht habt ihr es bei den Liedern, die wir eben gesungen haben, auch schon gedacht, oh, das ist ja Zuckerguss. Liebes Jesulein, komm in mein Herz hinein. Manchen ist diese Botschaft einfach viel zu süß, fast zu kitschig. Ein Kind in der Krippe liegen, ach, wie niedlich. Weihnachtsduft und Kerzenschein. Aber dieser Jesus, der sich in die Krippe legt, will nicht niedlich sein, sondern damit ist uns gezeigt, wie das Leben ist, nämlich oft genug. Ihr wisst schon, was kleine Kinder tun. Das Leben ist oft genug hart, schwierig, ausgesetzt, einsam, trostlos und angewiesen auf die Pflege und die Hilfe anderer. Und das bringt uns Gott durch seinen Sohn, dass er hinkommt zu uns Menschen, uns diese Hilfe zu sein. Also nicht Weihnachtsduft und Kerzenschein, sondern Trostbotschaft für Beladene, Trostbotschaft für Geängstigte und Umkehrruf für Uneinsichtige. Beides findet sich im Leben Jesu, diese Trostbotschaft und der Ruf zur Umkehr, zum Glauben, zur Erneuerung des Lebens und zur Gestaltung eines Lebens aus Liebe. Die einen sagen, das Evangelium ist viel zu weich, andere sagen, das Evangelium ist viel zu hart. Das ist eine absolute Zumutung, eine Zumutung für alle Vernünftigen. 3 Kilo Leben auf einer Hand, wer kann das glauben? Diese Geschichte, immer wieder erzählt, 2000 Jahre lang. Das ist hart. Das ist eine Zumutung. Da will ich nicht und da kann ich nicht zustimmen. Und dann das Ende dieses Kindes erst. Jesu Tod, dieses Sterben am Kreuz, dieses offensichtliche Scheitern, eben kein König wie David, kein herrlicher Messias, keine Veränderung der Weltsituation, kein Lichterschein weltweit. Das ist hart. Wir verkünden den Gekreuzigten, der stirbt, der sich aller Macht entäußert, genau wie Weihnachten, genauso zum Lebensende. Und diese Botschaft eckt an. Und deswegen ist es gut, wenn wir einmal schauen und darauf sehen, was Jesus tat. Was er Johannes sagt, gilt auch an uns. Schaut euch mich an, denn ich bin die Offenbarung Gottes mitten unter euch. Schaut euch mein Leben an. Lest es nach in den Evangelium und nehmt Maß an mir. Höre, was Gott dir zu sagen hat. Und das mag etwas ganz anderes sein als das, was er mir zu sagen hat. Aber davon bin ich überzeugt, dass er dir etwas zu sagen hat und dass er genau deswegen uns die Weihnachtsbotschaft schenkt, dies zu wagen, Gott zu fragen, zu hören, zu bitten, dass er uns sagt, was für uns es zu hören gilt. Und das ist der Weg, der zum Glauben führt. Sehen, was Jesus tat, hören, was er dir zu sagen hat. Das ist der Weg, der zum Glauben führt. Zum Glauben an Jesus als Säugling geboren. Zu glauben an Jesus, Gottes Sohn, als Mensch unter Menschen gelebt. Zu glauben und zu vertrauen auf Jesus Christus als Messias gestorben. Und zu glauben und zu vertrauen auf Jesus Christus, Gottes Sohn, als solcher von uns geglaubt. Dazu lädt uns das Evangelium ein, dazu lädt uns Weihnachten ein, dich und mich, uns alle, dass wir zu diesem Christus finden, zu dieser einen Offenbarung Gottes, die zu sehen und zu hören für uns entscheidend ist. Frohe Weihnachten. Amen.
Euch ein, noch einmal mitzusingen. Und zwar das nächste Lied, das quasi eine Antwort der Gemeinde auf die Predigt sein kann. Wenn wir den Text beachten und wirklich bedenken, was darin beschrieben wird, nämlich wirklich dieses Wunder, dieser Gegensatz, Gott bietet uns etwas an und er wird einer von uns.
Thank you.
Ja, wir sind am Ende dieses Gottesdienstes zu Heiligabend angelangt. Zwei Dinge möchte ich noch loswerden. Das erste ist, dass wir uns ganz herzlich bei unseren Musikern bedanken. Greta, Lea, Alina, Leander. Besonders bei Christoph am Klavier. Und das zweite ist, dass wir diesen Dank auch weitergeben können. Die Sammlung, die heute auch abgehalten wird, haben wir nicht im Gottesdienst durch die Reihen gehen lassen, sondern am Ausgang sind also die Beutel für die Gaben. Und wir wollen heute nicht für uns sammeln, sondern für Menschen, die es möglicherweise viel nötiger haben als wir. Es gibt eine Sammlung unseres Bundes, Brüder, Gemeinden helfen Gemeinden. Das heißt, wir als Gemeinde in Dortmund wollen Gemeinden in aller Welt helfen, ihre Gemeindearbeit zu machen, das Wort Gottes in ihrem Land zu verkünden. Und das geht vor allen Dingen um Gemeinden außerhalb von Deutschland, eben in vor allen Dingen Osteuropa. Also Gemeinden helfen Gemeinden draußen in die Beutel. Dann darf ich den Arne bitten, den Segen mit uns zu sprechen. Wir stehen dazu auf und danach singen wir dann im Stehen das Schlusslied.
Wir bitten Gott um seinen Segen. Es segne uns der dreieine Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle menschliche Vernunft, der bewahre dein Herz, dein Sinn, deinen Geist und Verstand in der Liebe und Gemeinschaft mit Jesus Christus, in der Verbindung mit dem Vater und dem Heiligen Geist. So segne dich der Herr und schenke dir seinen Frieden. Amen. Thank you.